Amen, Amen. Der für den heutigen achten Sonntag nach Trinitatis vorgeschriebene Predigtext steht im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel in ausgewählten Versen. Bitte nehmen Sie Platz. Der Apostel Paulus schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes nicht erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber alles dient nicht zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wer aber dem Herrn anhängt, der wird ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass er euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir wollen beten: Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nicht sonst als was du willst will, ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mitten in unserem heutigen Predigttext mit einer fast erdrückenden Fülle von biblisch-geistlichen Gedanken steht so etwas wie eine grundsätzliche Definition dessen, was die Bibel Freiheit versteht. Paulus schreibt: Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es gibt nach diesem biblischen Wort keine grenzenlose Freiheit, wie sie der Mensch zu allen Zeiten gern verstanden und praktiziert hat. Spätestens seit der Zeit der Französischen Revolution, als die Liberté, die Freiheit, ganz groß zu dem Dreiklang gehörte, dann aber auch durch die Philosophie bis hin zu der Frankfurter Schule, die ja schließlich dann auch zu der Studentenrevolte in Ende der 68er Jahre geführt hat, hat es immer wieder große Diskussionen gegeben, was eigentlich Freiheit ist. Schwestern und Brüder, falsch verstandene Freiheit und falsch praktizierte Freiheit macht unfrei. Sie führt nicht, wie Paulus sagt, zu einem guten Ende. Falsch verstandene und praktizierte Freiheit dient nicht dem Guten, sondern macht sich in allen Dingen und von Menschen abhängig. Es ist mir alles erlaubt, aber es darf mich nichts gefangen nehmen. Christliche Freiheit ist an Christus gebunden. Das sollten wir bedenken, Schwestern und Brüder, gerade in unserer Zeit, in der wir es ja an allen Ecken und Kanten mit pervertierter Freiheit zu tun haben, auch in den Kirchen weithin. Lassen Sie uns, ich sagte schon, aus dieser erdrückenden Fülle biblischer Aussagen drei herausnehmen. Den ersten Gedanken möchte ich so zusammenfassen: Nicht alle Menschen kommen in den Himmel. Ich kann das auch etwas theologisch ausdrücken. Nicht alle Menschen werden selig. Mir fiel bei der Predigtvorbereitung ein Karnevalsschlager ein, der vor vielen Jahren, ich weiß nicht wann das war, von ausgelassenen Menschen und ausgelassenen Christen in den Wochen vor der Heiligen Passionszeit gesungen wurden. Und da hieß an einer Stelle: Wir kommen alle in den Himmel. Karnevalsschlager. Ich erinnere mich daran, ich habe es gehört und es tat weh. Es tat einfach weh, im sogenannten christlichen Abendland und einem Land der Reformation so etwas zu hören. Unser Text redet anders als der Karnevalsschlager, Schwestern und Brüder. Er sagt, es werden nicht alle das Reich Gottes ererben. Es werden nicht alle in den Himmel kommen. Hier hat Paulus den Gedanken Jesu aufgenommen aus seiner sehr ernsten Rede vom jüngsten Tag, wo er von den Schafen zur Linken, zur Rechten schreibt: Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die anderen zum ewigen Leben. Paulus nennt hier eine Reihe von Sünden beim Namen: Unzüchtig, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Geizige, Tunkenbold, Lässer und Räuber. Vielleicht kommen wir an irgendeiner Stelle vor, das müsste jeder für sich einmal feststellen. Aber wir sollten uns, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir solch einen Text hören, nicht unversehens in die Ecke stellen, in die Jesus in einem Gleichnis einen Mann gestellt hat, der dann vollmundig sagt: Ich danke dir, lieber Vater, dass ich nicht bin wie andere Menschen. Dann auch eine ganze Aufzählung kommt. Gott bewahre uns vor dieser Ecke. Den Korinthern sagt Paulus jedenfalls: Unter euch sind etliche so gewesen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig zu bedenken, aus unserem Text können wir unschwer erkennen, warum Sünder nicht in den Himmel kommen, warum sie nicht das ewige Leben finden. Es handelt sich um solche Sünder, die nicht zur Reue und Buße gefunden haben. Diese Sünder werden nicht deswegen vom Leben, vom ewigen Leben ausgeschlossen, weil sie gesündigt haben, sondern deswegen, weil sie keine Vergebung gesucht und empfangen haben. Das wird im Folgenden deutlich gesagt, wenn Paulus sagt den Sündern in Korinth: Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. In Korinth wurde schwer gesündigt und mannigfaltig gesündigt. Paulus hat einmal voller Traurigkeit und Herzeleid gesagt: Es gibt unter euch Sünden, die selbst unter Heiden nicht üblich sind. Sie können das einmal nachlesen in einem Kapitel vorher, 1. Korinther 5. Aber er zeigt uns doch die beiden Gruppen von Sündern: die einen, die für das ewige Leben verloren gehen, und andere, die selig werden. Sünder sind sie alle, von dem Paulus spricht. Aber die einen sind gewaschen, rein gewaschen von ihren Sünden. Sicherlich hat auch hier die versammelte Gemeinde um eine Taufeltern, um den Täufling und die Paten gebetet: Wasche es mit deinem Blut, treuer Jesu, von den Sünden. Lass in seiner Taufe Flut den geerbten Fluch verschwinden. Die so Gewaschenen werden selig, ererben das Reich, das Gott, der Herr, von Anbeginn in Jesus Christus bereitet hat. In der Offenbarung gibt es ein herrliches Gespräch im 7. Kapitel, das müsst man nachlesen können. Es war, glaube ich, auch in unserem Kalenderzettel in der Woche einmal Lesung. Offenbarung 7, da kommt es zu einem Gespräch und da heißt es, einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und da bekommt der Fragende aus dem Himmel eine Antwort, diese sind es, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Schwestern und Brüder, wir fassen den ersten Teil zusammen. Der Karnevalsschlager, wir kommen alle in den Himmel, stimmt nicht. Paulus schreibt in seinem Text, lasst euch nicht irreführen. Wir leben ja in dieser Welt, der Karnevalsschlager. Wir leben ja nicht auf einer Insel der Seligen. Unvergebene Sünde bleibt vor Gottes Thron. Bleibt so, wie Jesus es in Matthäus 25 gesagt hat, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Geht weg von mir, die ihr keine Reue gezeigt habt, die ihr nicht gebetet habt, vergib uns unsere Schuld. Die Gewaschenen ererben das Reich, wo sie werden alle Zeit schauen, die Dreieinigkeit. In einem zweiten Teil wendet sich Paulus einem völlig anderen Gedanken zu. Hier geht es um den Leib des Menschen. Lassen mich diesen Predigtteil thematisieren. Gott, der Herr, will den ganzen Menschen. Es gibt in der Bibel kein anderes Kapitel, das sich so ausführlich mit dem Leib des Menschen beschäftigt. Zunächst, der menschliche Leib ist der Seele gegenüber nicht minderwertig. Dieser Gedanke taucht immer wieder auf, angefangen bei dem großen, auch verdienstvollen und bedeutenden Philosophen Platon, der ja einige hundert Jahre vor Christus gelebt hat und der mit Aristoteles und Sokrates zu den Erzvätern der griechischen Philosophie gehört, der so eine schlechte Meinung von dem Leib hatte und den so minderwertig hielt, dass er sagte, der Leib ist das Gefängnis der Seele. Viele sind ihm in dieser Beurteilung gefolgt. Auch unter Christen gibt es da etwa in den Auswüchsen des Pietismus, wobei ich nichts gegen generell etwas gegen den Pietismus sagen möchte. Die Bibel denkt anders. Über diesen Teil, der Textwort unseres heutigen Predigttextes, steht der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Bibel, Schwestern und Brüder, geht es nicht nur um unsere Seele. In unserem Glauben soll es auch nicht nur um die Seele gehen. Der Bibel und auch unserem Glauben geht es auch um den Leib. Denken wir daran, dass der Leib unter der großen endzeitlichen Verheißung steht, dass er auferweckt wird. Am jüngsten Tage, wie wir lesen, 1. Korinther 15, es wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Auch wenn das irdische Fleisch vernichtet wird, den Weg alles vergänglichen wird, wird ein geistlicher Leib aufstehen. Eine leibhaftige Auferstehung von den Toten. Wie oft haben Sie auch schon hier in Ihrer schönen Zionskirche die Worte gesungen von einem Zeitgenossen Martin Luthers, Martin Schalling, mit dem Lutherger, seine so liebevolle Johannespassion beschließt, der Leib in seinem Schlafkämmerlein gar sanft und eine Qual und Pein ruh bis zum jüngsten Tage. Eine großartige Verheißung für den Leib des Menschen. Der Leib gehört nicht dem Menschen. Er kann und darf nicht das, wir können seinem Leib nicht machen, was wir wollen. Darum unterscheidet auch in der Aufzählung der Sünde Paulus die Unzucht von den übrigen Sünden. Schwestern und Brüder, es geht hier um geschlechtlichen Verkehr. Und hier diese Sünde hebt Paulus ganz deutlich heraus gegenüber allen anderen Sünden. Wir hören nochmal, alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Im vorehelichen oder im außerehelichen Verkehr kommt zu der Sünde des sechsten Gebotes die leibliche und das heißt die personale Vereinigung. Da geschieht etwas ganz Internes, das Gott ja der Ehe vorbehalten hat. Sie werden ein Fleisch sein. Das Wort Fleisch ist gar nicht ins Deutsche zu übersetzen. Das griechische und hebräische Wort Fleisch meint den ganzen Menschen nach Leib, Seele und Geist. Und so soll es auch bei einer ehelichen Vereinigung eben nicht um die Lust, um die Freude gehen, sondern um die Vereinigung des ganzen Menschen nach Leib und Seele. Ja, Schwestern und Brüder, wie hören wir diese Worte in unserer Zeit? Wir hören diese Worte, wo ja alles versexualisiert ist, von der Strumpfreklame angefangen, über die Fernsehblöcke, bis in alle Tageszeitungen hinein, wenn man nicht mehr gerade so die seriösen Zeitungen ausklammert. Wie hören wir das, wenn der Mensch sagt, ich kann ja machen, was ich will mit meinem Leib, es ist ja mein Leib. Ich habe Schreckliches erlebt, auch bei meinen Schülern etwa in der 13. Klasse, wenn wir dort etwa mal über das fünfte Gebot, über Schwangerschaft und Abbruch und sowas schienen, dann sagten sie alle, der Leib gehört mir. Wir sollten an diesem nicht so vorbeigehen. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Ich habe in meinem letzten Religionsbuch, das ich im Gymnasium benutzt habe, in der 11. Stufe, die 10 Gebote gefunden, die hier in Hamburg ein Pastor, dessen Name nicht genannt wird, mit seinen Konfirmanden erarbeitet hat, eine neue Interpretation der 10 Gebote. Und diese Interpretation war offensichtlich so wichtig und so gut gelungen, dass sich die Fachleute entschlossen haben, diese Arbeit dieser Hamburger Konfirmandengruppe in ein Lehrbuch, immerhin für die Oberstufe eines Gymnasiums, aufzunehmen. Da stehen 10 Gebote ganz willkürlich. Da kommt am Ende der Begriff Gott vor. Am Ende, einzige Mal, wo es heißt, der Höchstwert deines Lebens, den du dir selber schaffen kannst, der ist Gott. Und die Gedanken zum 6. Gebot sind auch ganz eindeutig formuliert. Befriedigung. Schaff dir deine Befriedigung, deine Lust und deine Freude. Das, was mich noch schwieriger getroffen hat, wo ich auch in diesem Zusammenhang dann gedacht habe, ist, dass unser Staatsoberhaupt 2 ganz gefährliche Dinge gesagt hat, dass den Untergang des christlichen Abendlandes und des Landes der Reformation sicher beschleunigen werden. Er hat an einer Stelle gesagt, wir sollen endlich einmal aufhören, von Werteverlusten zu sprechen, sondern wir müssen von Werteveränderungen sprechen. Das also wäre eine Veränderung. Ihr könnt verkehren mit wem ihr wollt. Es ist ja euer Leib. Ihr seid ja keinem verantwortlich, was ihr mit eurem Leib macht. Wenn man an die 10 Gebote rührt, die das Fundament nicht nur der Kirche war, sondern auch der Welt war, die Juristerei hat immer wieder zu ihrer Grundlage die 10 Gebote gemacht, dann gibt es keine Grundlage mehr. Und das andere, was das unser Staatsoberhaupt gesagt hat, war unlängst, als er bei dem 85. Geburtstag des Heinz Zarrend, der ja lange Herausgeber des Sonntagsblatts war und unter Theologen nicht unumstritten war, gesprochen hat von einer zeitgemäßen Frömmigkeit, Schwestern und Brüder, in einem christlichen Land. Ein Staatsoberhaupt, das aus einer christlich orientierten, pietistisch geprägten Familie kommt. Zeitgemäße Frömmigkeit. Hier werden Tore und Türe geöffnet, dass wir uns nicht unter das Gebot Gottes stellen, sondern wir stellen uns darüber und bestimmen, wie es gemeint ist. Lassen Sie mich diesen Teil zusammenfassen, Schwestern und Brüder. Der Leib ist Gott dem Herrn und der Bibel so wichtig wie unsere Seele. Unser Leib sollte uns auch so wichtig sein wie die Seele. Und wir sollten dieses Wort mitnehmen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir haben eine Verantwortung, auch wir Älteren. Wir sollten nicht müde werden, es immer wieder zu sagen. Hier, das hat nun nichts mit Generationenproblemen zu tun. Das sind Dinge, die wir schuldig sind, weiter zu sagen. Und ihr lieben Eltern, die ihr schulpflichtige Kinder habt, ihr seid hier wirklich gefordert. Einfach mit, begleiten Sie Ihre Kinder. Begleiten Sie sie nicht im Religionsunterricht, obwohl es da besonders nötig ist. Begleiten Sie sie auch in den anderen Fächern, in Werte und Normen und all diesen Dingen. Dass Sie ein Vertrauen zu diesen Kindern haben, dass Sie ihnen klar machen, dass der Leib so wichtig ist, dass er unter der Verheißung steht, er soll geistlich auferstehen. Ich komme zu dem letzten Gedanken, den Paulus am Ende zusammenfasst, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Von uns rede. Und wir alle kommen irgendwie in diesem Predigtext vor. Und wir denken noch einmal die Sünde, an die Sünder, die in ihren Sünden verharren, die nicht zur Reue und Buße finden, die nicht das Reich Gottes ererben werden, die einfach so selbstbewusst leben, sagen, lieber Gott, das mag alles gut und schön sein, aber ich will mein Leben selbst verwirklichen. Dazu brauche ich weder dein Wort noch deine Gebote. Und denken wir an die Gewaschenen. Aber beide sind Sünder. Sünder wie sie und ich. Und alle sind teuer erkauft, sagt unser Predigtext. Erkauft ist ein juristischer Begriff. Befreiung der Knechte, Loskauf der Knechte aus der Sklaverei. In Gottes Heilsgeschichte mit uns steht das Wort Loskaufen als ständiges Bild für das ewige Leben. Für den Loskauf, ich füge Luther das Wort hinzu, von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels und teuer, nicht mit Gold oder Silber, nicht mit den Schätzen dieser Welt, sondern mit dem Blut Jesu Christi. Schwestern und Brüder, wir dürfen niederknien. Ich vergesse nie, wie ihr alter Pastor Erwin Horwitz mit Ehrfurcht vom Sakrament des Altars gesprochen hat und wie er selber in Ehrfurcht dieses heilige Blut Jesu empfangen hatte und immer wieder war es ihm ein Wunder vor seinen Augen in seinem Herzen. Jesu Blut für uns gegeben. Was ist das für eine Lebensperspektive für uns alle Menschen, für uns Alten, Schwestern und Brüder, die wir für jeden Tag dankbar sind, für sie, die sie auf der Höhe ihres Lebens leben und für die Jugend hinter uns. Losgekauft, befreit in der Kraft Jesu. Unser Predigtext will uns an diesem wunderbaren Bild unsere Freude und unsere Geborgenheit deutlich machen. Ihr seid gewaschen. Absolution macht uns gewiss, dass wir teuer erkauft sind. Dieser Loskauf findet seine Bestätigung des Beichtigers, wenn er uns die Hände auflegt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Diese fröhliche Glaubensgewissheit, dass wir teuer erkauft sind, wird auch an vielen, vielen Stellen des Gesangbuches deutlich. Lassen mich nur nennen, denn wir singen, er hat sie, die Gemeinde, mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getauft und sie lebt, wie sie glaubt, weil sie glaubt. Oder, ach, du hast uns teuer erworben, da du bist am Kreuz gestorben, denke Jesu, wir sind dein. Oder ein Lied, das bereits in seiner ersten Strophe beginnt. Einer ist, an dem wir hangen, der für uns in den Tod gegangen und uns erkauft mit seinem Blut. Ich schließe diese Zitate ab mit einem letzten. Ich habe es in meinen Konfirmationen immer so gehalten. Wenn ich die Konfirmanden eingesegnet habe, wenn sie einen Konfirmationsspruch bekommen haben, ich habe sie eingesegnet, dann habe ich mit ihnen niedergekniet. Dann haben wir über sie gebetet und meistens hat das der Chor getan. Über uns, dem Pastor und seinen Konfirmanden, gebetet. Jesus, stärke deine Kinder. und mach aus denen Überwinder, die du erkauft mit deinem Blut. An dem letzten Satz unseres Predigttextes werden wir sicher lang unser ganzes Leben lang herumbuchstabieren. Preiset Gott mit eurem Leibe, liebe Zionsgemeinde. Nicht nur mit unserem Mund, im fröhlichen Auf unseres Mundes, nicht nur in der herrlichen, großartigen Liturgie, die wir gerade in unserer Kirche haben dürfen, nicht nur mit unseren Händen, die etwas geben für das Reich Gottes, die wir falten dürfen und die mit denen wir segnen dürfen, sondern mit eurem Leibe. Ich mache es ganz kurz am Ende. Ich würde sagen, wenn wir uns an Luthers Erklärung halten, zur ersten Bitte, die so unendlich wichtig ist, wo es geht, wo wird denn der Name Gottes geheiligt? Wo das Wort Gottes laut und rein gelehrt wird, Schwestern und Brüder, nun kommt es. Und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben. Wenn wir uns das von Gott erbitten, dann können wir den dreieinigen Gott anbeten, loben und danken mit unseren Leibern. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.